Und das hat sich die Politik zum Auftrag gemacht, auch jetzt bei den Wärmepumpen und den Klimageräten da den nächsten Schritt einfach zu gehen und diesen Impact deutlich zu reduzieren. Weil man einfach sagt, wir können nicht sicherstellen, ob die Systeme dicht sind über die Lebensdauer, also ob nicht Kältemittel entfleucht oder ob zum Beispiel, wenn das Gerät am Ende abgebaut wird, auch alles Kältemittel evakuiert wird.
Also man geht davon aus, dass es halt in die Umwelt kommen könnte, auf welche Art und Weise auch immer. Und dementsprechend sollte man dafür sorgen, dass es halt Kältemittel sind, die keinen so großen Schaden dann am Ende halt bedeuten. Ne?
Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus.
Hallo und herzlich willkommen bei Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus. Heute haben wir unsere Runde ein bisschen erweitert, denn es ist nicht wie sonst immer der Alexander und der Roland Aßmann nur dabei. Wir haben einen besonderen Gast bei uns. Der Herr Linda von der Firma Weiland ist heute bei uns. Hallo.
Hallo, Miriam. Freut mich.
Vielleicht fangen wir mal ganz simpel an und du stellst dich erstmal vor. Wer bist du? Was machst du?
Mache ich sehr gerne. Alexander Linder, ich bin bei der Firma Weiland Deutschland angestellt und bin da der Leiter des Produktmanagements für Deutschland. Also das heißt, meine Aufgabe ist im Prinzip das Produktportfolio für Wärmepumpen, Gasgeräte, Lüftung, alles, was wir so im Portfolio haben, für den deutschen Markt zu planen und zu vermarkten.
Wir haben ja jetzt bei uns in der Runde zwei Alexander, ne? Alexander Linder und der... Ja. Alexander Aßmann. Ich hoffe, das Hallo. Kriegen wir so hin, aber ich glaube, das wird schon ganz, ganz gut klappen. Ich hatte vorhin schon in der Runde gesagt, dass ich jetzt nicht ganz fit im Thema bin. Deswegen dachte ich mir, vielleicht fangen wir wirklich simpel an und du erklärst uns vielleicht auch erstmal, was so das Funktionsprinzip einer Wärmepumpe ist.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, also ich glaube, die Wärmepumpe, wenn man es ganz einfach beschreiben möchte, dann ist es ein umgedrehter Kühlschrank. Ne? Also der Kühlschrank nimmt sich ja Energie aus der Umgebung und steckt die in Form von Kälte in das Innere des Kühlschranks. Und das Ganze funktioniert über einen Kältekreis. Also das heißt, da ist ein geschlossener Kreislauf drin, der ist mit Kältemittel gefüllt. Und bei einer Wärmepumpe funktioniert es genau andersrum. Also ich brauche im Prinzip immer... Ja, vier Elemente in diesem Kältekreis. Das eine ist ein Verdampfer, dann brauche ich einen Verdichter, also einen Kompressor, dann die Verflüssigerseite und dann habe ich noch ein sogenanntes Expansionsventil. Und was dort passiert, ist letztendlich, dass ich am Anfang flüssiges Kältemittel über die Umgebungsluft erwärme und dabei einen Phasenwechsel habe, also von flüssig auf dampfförmig. Und dieser erwärmte Dampf, der wird dann vom Kompressor verdichtet. Und was da dann passiert, das ist eigentlich der große Clou der Wärmepumpe. Man kann sich das so vorstellen wie bei einer Luftpumpe, bei einer Fahrradluftpumpe. Also wenn ihr mal den Finger auf den Auslass von der Fahrradluftpumpe haltet und dann ein bisschen drückt richtig, sodass die Luft da drin verdichtet wird, dann merkt ihr an eurem Finger, dass da nicht nur Druck ist, sondern dass es auch ziemlich heiß wird. Und dass man im Prinzip dann durch diese Arbeit, die man da reinsteckt, die Luft im Inneren nicht nur verdichtet, sondern auch erwärmt. Und der Clou ist im Prinzip, dass ich die Arbeit, die ich reinstecke, nicht nur 1:1 später als Wärme im Haus wieder rauskriege, sondern ein Vielfaches davon. Und das funktioniert besonders gut, weil ich diesen Phasenwechsel im Kältemittel habe. Also ich wandere immer von flüssig zu gasförmig, von gasförmig zu flüssig. Und das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum wir in Wärmepumpen in den Kältekreisläufen nicht mit Wasser arbeiten zum Beispiel, weil Wasser verdampft bei 100 Grad, sondern mit Kältemitteln arbeiten, weil die haben halt einen viel niedrigeren Siedepunkt. Und so kriege ich diesen Phasenwechsel, den ich gerne haben möchte, der das Wärmepumpenprinzip unterstützt bei viel niedrigen Außentemperaturen. Deswegen funktioniert eine Wärmepumpe auch bei minus 10 Grad noch zum Beispiel.
Ich hab das auch immer mit Kühlschrank und Luftpumpe erklärt. Ja, deswegen vielen Dank, das hat mich schon mal bestätigt. Allerdings so gut erklärt habe ich selten gehört bisher. Also das ist schon mal dafür. Vielen Dank, Alex, dass du hier drin bist. Ja, das passt auf jeden Fall sehr gut.
Aber die Energie kommt ja nicht aus der Hand wie bei der Luftpumpe, sondern eben aus Strom. Ne? Also jede Wärmepumpe, das muss man vielleicht auch nochmal ganz wichtig dazu zu sagen, funktioniert nicht mit auf dem Fahrrad sitzen oder wie auch immer, sondern wir brauchen zum Betrieb der Wärmepumpe elektrische Energie.
Ganz genau. Ja, ich glaube, wenn man sich zu Hause aufs Fahrrad setzen würde und einen Trafo antreiben würde, hätte man eine kurze Zeit lang Spaß. Aber ich glaube, eine ganze Wintersaison möchte man das nicht machen. Das
stimmt. Ja. Aber das ist auch der Grund wahrscheinlich dann halt schon dafür, dass Wärmepumpen eigentlich sowas wie der Standard geworden sind, weil wir natürlich uns in Deutschland dafür entschieden haben, regenerative Energien vor allen Dingen dann halt über Strom in Anführungsstrichen auszurollen. Und dafür ist die Wärmepumpe natürlich dann halt die optimale Nutzungsform, wenn es darum geht, halt ein Haus zu beheizen. Oder kann man das
noch so sagen? Ne? Ja, man muss ja sagen, in Deutschland, auch im europäischen Vergleich, wir sind ja ein Land, was heiztechnisch sehr stark aus der Gasheizung und aus der Ölheizung kommt. Das ist einfach historisch bei uns. Wenn man sich andere Länder anschaut, wo vielleicht auch der Strompreis ein anderer ist, dann da ist Wärmepumpenheizen schon viel, viel verbreiteter. Sogar in Ländern
wie in Skandinavien.
Insbesondere die Skandinavier, die ja eigentlich viel kältere Außentemperaturen haben als wir im Schnitt, aber trotzdem effizient mit Wärmepumpen heizen, weil aber auch der Strompreis da niedriger ist. Und es lohnt sich bei denen einfach früher. Das ist so.
Ja, sehr cool. Wie lange baut Weiland denn eigentlich schon Wärmepumpen? Ich meine, Kessel kennt man noch, die ein paar hundert Jahre alt sind, ein paar hundert nicht, aber ne, ich sehe ja die 150 oben rechts.
Du meinst jetzt Heizkessel von Weiland, oder?
Ja. Nee, ich meine, aber generell Wärmepumpen. Ich meine, das ist ja ein Thema, was halt in den letzten, ja, unser Vater erzählt immer gerne noch von dem wie nennt er das noch, Roland? Die haben doch früher schon damit rumexperimentiert, solche Zäune gebaut, wo quasi dann halt das, die Wärme entzogen wurde.
Ja, irgendwie sowas. Also ja, Klimazäune oder so, ne?
Ja, habe ich.
Genau. Ja, aber also so richtig eingestiegen in das Wärmepumpengeschäft ist Weidern, glaube ich, im Jahr 2006. Also auch noch deutlich vor meiner Zeit. Und da haben wir die erste Geotherm gebracht. Das war also eine geothermische Wärmepumpe. Das war damals auch die Technologie, die für uns in Deutschland am verbreitetsten war bei Wärmepumpen. Einfach weil man damit die größte Effizienz erreichen konnte. Und ja, auch solche Bedenken wie, oh, bei niedrigen Temperaturen kann ich denn dann noch, sagen wir mal, genügend Energie aus der Luft ziehen, konnte ich damit entkräften, weil in der Tiefe habe ich einfach immer die gleiche Quelltemperatur. Genau, damit ging es los und die Luftwärmepumpen kamen dann, ich glaube 2013 ungefähr nach, die ersten mit Flexotherm und auch der ersten Arotherm. Und so richtig in die Masse gekommen ist die Wärmepumpe eigentlich dann erst seit 2020, muss man sagen. Seitdem erlebt der Wärmepumpenmarkt wirklich kontinuierliches Wachstum.
Ja, jetzt gibt es ja was sich halt, glaube ich, ab dem 1.1. diesen Jahres, allerdings halt schon mit einem politischen Vorlauf auch relativ frühzeitig angepasst hat, geändert hat und was halt zumindest bei vielen Profis, aber auch mehr und mehr halt bei Kunden immer zum Thema geworden ist, und zwar, welches Kühlmittel wird verwendet. Weil es gibt eine F-Gase-Verordnung. Ich weiß rudimentär, was es ist, aber da weißt du garantiert besser, was wir davon zu halten haben, beziehungsweise.
Das hat, glaube ich, nichts mit Flüssiggasen zu tun, Alexander. Es geht, glaube ich, um fluoridierte. Ich glaube, Alexander uns mal aufklären.
Fluorierte Gase sind das.
Ja.
Die sind ganz weit verbreitet, eben als Kältemittel. Zum einen.
Ist das das, was auch FCKW, also Fluorkohlenwasserstoff, ist auch ein. Wahrscheinlich, was früher in den Kühlschränken war, was nicht so, oder in Spraydosen.
Ja, da bin ich gerade überfragt, ob das auch genau in die Kategorie reinfiel. Aber die FCKWs wurden dann ja, genau, die wurden ja schon vor längerem verboten. Aber die F-Gase, wie wir sie heute in den Wärmepumpen haben, die sind im Prinzip dann ja nachgekommen, weil sie eine deutlich geringere Ozonschädlichkeit hatten. Die FCKWs, damals war das Thema Ozon, und deswegen wurden die verboten. Und jetzt schauen wir uns gerade die F-Gase an, also die aktuellen Kältemittel, wegen ihrer Klimaschädlichkeit in Bezug auf CO2-Treibhausgaseffekt. Genau, und das ist jetzt im Prinzip eigentlich das nächste Thema. Ja, genau. Und die Verordnung, die ihr angesprochen habt, die gibt es eigentlich schon tatsächlich lange, aber die wurde jetzt nochmal überarbeitet. Also die F-Gas-Verordnung ist eine EU-Verordnung, die dann in den Ländern quasi eins zu eins umgesetzt werden muss. Und die gibt es schon lange, exaktes Startjahr kann ich gar nicht genau sagen, aber bestimmt 2015, 2017 so ungefähr. Und da wurde festgelegt, welche Mengen an Kältemitteln denn in Europa überhaupt verkauft werden dürfen. Also man hat schon immer versucht, die Menge dieser Kältemittel nach und nach zu reduzieren, beziehungsweise den Treibhausgas-Impact dieser Kältemittel nach und nach zu reduzieren.
Das Fragezeichen.
Das hat einen einfachen Grund. Also es gibt sehr viele verschiedene Kältemittel, die einen sehr unterschiedlichen Einfluss auf den Treibhausgaseffekt haben. Gemessen wird das am sogenannten GWP, Global Warming Potential. Das ist eine Zahl, die im Prinzip ein Vielfaches vom Treibhausgaseffekt von CO2 zum Beispiel ist. Also wenn ich jetzt ein Kältemittel mit 500 GWP habe, dann ist das 500 Mal so Treibhausgas oder so treibhausschädlich wie CO2, wenn es in die Atmosphäre gelangt.
Also eine Tonne quasi davon oder 500 Tonnen davon hätten den gleichen CO2 hätten den gleichen Effekt wie eine Tonne von diesem Treibhausmitteln oder
Treibhausgas. Ganz genau. Und jetzt kann man sich vorstellen, es gibt Kältemittel, die liegen so im Bereich von 2000 GWP. Und das sind auch durchaus verbreitete Kältemittel, gerade im Wärmepumpenbereich. Und so hat man mit der ersten F-Gas-Verordnung versucht, die Menge der Kältemittel zu reduzieren, die eben genau diesen hohen Impact haben. Und das darüber, dass man die teuer gemacht hat. Also man hat einfach diesen Treibhausgaseffekt bepreist. Dadurch ist auch schon einiges in Gang gekommen bei dem Thema, weil es einfach irgendwann teuer ist, 3 Kilo Kältemittel zu verwenden, was deutlich teurer ist, als wenn ich zum Beispiel ein GWP von 2 oder 1 habe.
Also ähnlich so einer CO2-Preisbesteuerung dann eigentlich.
Ja, ne? Ja, genau. Ja, das war halt eine künstliche Verknappung über den Preis. Ja. Und so hat sich zum Beispiel auch bei den Klimageräten wahnsinnig viel getan. Die sind ja mittlerweile alle auf einem Kältemittel R32. Das hat immer noch ein GWP von ungefähr 650. Das ist immer noch sehr hoch, wenn man jetzt das vergleicht mit R290, also Propan, was ja in modernen Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpen drinsteckt. Das hat einen offiziellen GWP von 2 oder 3 im Moment, also eine deutliche Reduktion. Und das hat sich die Politik zum Auftrag gemacht, auch jetzt bei den Wärmepumpen und den Klimageräten da den nächsten Schritt einfach zu gehen und diesen Impact deutlich zu reduzieren. Weil man einfach sagt, wir können nicht sicherstellen, ob die Systeme dicht sind über die Lebensdauer, also ob nicht Kältemittel entfleucht oder ob zum Beispiel, wenn das Gerät am Ende abgebaut wird, auch alles Kältemittel evakuiert wird.
Okay.
Also und deswegen ist der...
Also man geht davon aus, dass es halt in die Umwelt kommen könnte, auf welche Art und Weise auch immer. Und dementsprechend sollte man dafür sorgen, dass es halt Kältemittel sind, die keinen so großen Schaden dann am Ende halt bedeuten. Ne? Oder im Fall von Propan natürlich auch gut brennen.
Das, ja genau, das ist ja auch, das ist so ein bisschen auch der Grund, warum wir immer noch diese Kältemittel haben, die sehr hohe GWPs haben, weil das sind sogenannte Sicherheitskältemittel vielfach. Das heißt, die sind nicht brennbar oder nur entzündlich, während Propan ja einfach ein entzündliches, brennbares Kältemittel ist. Und da muss man einfach Vorkehrungen treffen. Und diese Vorkehrungen bedeuten einfach Aufwand in der Entwicklung der Wärmepumpen. Und deswegen dauert es einfach auch ein bisschen, bis ja alle Geräte dann auf so ein Kältemittel umgestellt werden können.
Jetzt diese F-Gas-Verordnung, ab wann ist die genau, also ist glaube ich auch ein Zeitstrahl, ne? Gewisse Wärmepumpen sind noch einsetzbar mit Kältemittel, gewisse nicht und so weiter. Kannst du uns dazu was sagen, wann was kommt eigentlich?
Ganz genau, also der erste Schritt war tatsächlich jetzt zum 1.1. diesen Jahres bei sogenannten Split-Wärmepumpen und Klimageräten. Da wurde jetzt einen Schritt eingeführt, dass wir nur noch Kältemittel unter 750 GWP verwenden dürfen. Das ist zum Beispiel R32. Das ist bei Klimageräten hat das fast eine 100%ige Verbreitung, gerade wenn wir im Einfamilienhaus unterwegs sind. Und auch bei den Split-Wärmepumpen eigentlich eine 100%ige Verbreitung. Das heißt, das hatte eigentlich noch keinen großen Einfluss auf das Angebot im Markt.
Und das hat auch keinen Einfluss auf die Aufstellart des Außengeräts jetzt bei einer Wärmepumpe, ne?
Ne, erstmal nicht, genau. Also was man bei R32 wissen muss, es ist ein entzündliches Kältemittel. Das heißt, ich habe meistens Aufstellbedingungen im Gebäude, sodass ich zum Beispiel in dem Raum, in dem die Inneneinheit steht, einen gewissen Luftraum zur Verfügung stellen muss, falls dort R32 entfleucht, so damit ich sicher gehen kann.
Also ein Volumen?
Ein Volumen. Oder? Ja, genau.
Okay.
Genau. Die meisten Hersteller geben da eine Quadratmeterzahl an und gehen dann aber davon aus, dass der Raum zum Beispiel 2 Meter Höhe hat oder so.
Okay. Eine Mindestquadratmeterzahl gibt es dann auch für die Wärmepumpe. Also wir Hauswirtschaftsräume ist jetzt ein bisschen Architekturthema, ist immer ein heikles Thema, weil viele Bauherren, für die ist das eben nicht nur Raum für Hausanschlüsse und Heizung, sondern eben auch für Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett etc. pp. Und Kühleinheit für die Tiefkühltruhe. Und da muss man immer ein bisschen gucken, wie ist die Größe des Raums bemessen. Aber weißt du, wie die Mindestmaße da sind oder Quadratmeterzahl für so ein Gerät?
Ja, damit das eben die Luft ganz passt. Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt immer davon ab, wie groß die Leitungslängen zum Beispiel sind, weil das hängt, da ist dann ja die Menge des Kältemittels, wie groß die Leistungsklasse meiner Wärmepumpe ist. Und zum Beispiel auch, wie hoch die Wärmepumpe ist, ne, im Raum. Das heißt, wenn mir ganz oben unter der Decke das Kältemittel entfleucht, dann hat es im Prinzip mehr Raum, um sich zu verteilen. Ist besser, als wenn mir ganz unten am Boden das Kältemittel entfleucht, weil es
also schwerer ist als Luft,
schwerer oder? Als Luft, genau.
Ah, okay.
Und dann kann sich eher ein brennbares Gemisch bilden. Aber generell sind diese Quadratmeterzahlen, das geht los bei 2 Quadratmeter bis im Neubau realistisch vielleicht mal 5, ne, wenn es blöd kommt.
Ja. Da liegen wir dann doch in der Regel drüber mit der Größe des Hauswirtschaftsraums.
Genau, da gehe ich von aus und es gibt natürlich auch immer noch Möglichkeiten. Also wenn es ganz blöd kommt, dann muss man mal einen Schlitz in die Tür machen, ne, einen Luftspalt, einen Raumluftverbund herstellen zum Beispiel zu einem größeren Raum. Genau.
Ja, immer ja auch eigentlich nur für den Fall, der normalerweise nie vorkommt, dass halt was dann aus dem Kältekreislauf dann halt dementsprechend, wenn man einen ordentlichen Hersteller hat, dann halt entfleucht. Das ist ja so gut wie ausgeschlossen.
Ganz genau. Ja. Genau, und spannend wird es dann in 2027. Da werden dann nämlich bei Split-Wärmepumpen und auch bei den Monoblock-Wärmepumpen und Monoblock-Luftwasserwärmepumpen, das sind die meistverkauften Wärmepumpen in Deutschland, in einem Leistungsbereich so bis 12 kW. Da werden dann auch Kältemittel verboten, wie zum Beispiel R32. Da muss dann die Wärmepumpe unter einem GWP von 150 liegen, das Kältemittel. Und da wird es wirklich dünn. Da gibt es auch Sicherheitskältemittel, die liegen da ganz knapp drunter. Und es gibt eben natürliche Kältemittel wie R290. Bei den Sicherheitskältemitteln ist es so, dass auch die dann im Jahr 32 verboten werden. Also im Moment ist es dann so geplant, dass ab Jahr 32 dann nur noch natürliche Kältemittel genutzt werden dürfen. Sie stellen also nur eine Übergangstechnologie dar. Und es gibt ein weiteres Risiko, wenn man sich ein bisschen mit Verordnungen der EU auseinandersetzt. Dann gibt es noch eine weitere Verordnung, die da, sagen wir mal, dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und das ist die sogenannte REACH-Verordnung, die sogenannten PFAS verbieten könnte. PFAS sagt jetzt auch wieder absolut keinem was, aber ist eher unter dem Stichwort Ewigkeitschemikalien vielleicht bekannt. Also das sind Chemikalien, die, wenn sie in die Umwelt gelangen, nicht abgebaut werden und immer dort verbleiben. Die werden an immer mehr Stellen nachgewiesen und deswegen möchte man gerne vermeiden, dass viele PFAS in die Umwelt gelangen. Eben diese Sicherheitskältemittel, die unter 150 GWP liegen, die enthalten eben PFAS, haben also das Risiko, dass sie irgendwann auch verboten werden. Natürlich auch aus gutem Grund. Genau. Das heißt, wer sich heutzutage als Hersteller zukunftssicher aufstellt, der geht auch direkt auf natürliche Kältemittel und stellt sein Wärmepumpenportfolio entsprechend um.
Und natürliche Kältemittel sind Propan, Butan und CO2 oder gibt es noch mehr?
Ja, das sind eigentlich so die Kandidaten. CO2 wird im Einfamilienhaus eigentlich nicht verwendet. Das Nach meinen Kenntnissen ist das eher ein Thema für Großwärmepumpen, die dann so ab 200 kW aufwärts ins Spiel kommen.
Da aber wird schon mal so CO2 kompliziert genommen. Ist, oder?
Ja, es hat einfach andere physikalische Eigenschaften. Ist ja eigentlich ganz charmant, CO2, weil es nicht brennbar ist. Ja. Aber einfach von den Kondensationspunkten hat es ein anderes Verhalten als jetzt Propan oder Butan zum Beispiel. Deswegen wird es gerade eher für Höhertemperaturanwendungen dann, glaube ich, verwendet okay. auch.
Genau. Okay. Also wird wahrscheinlich dann, so von dem, was du jetzt gesagt hast, wird R290 dann das vorherrschende Kältemittel sein, zumindest mittel- bis langfristig, ne?
Im Einfamilienhaus und auch im Mehrfamilienhaus, denke ich ja.
Die Baustelle.
Was heißt das denn für die Planung? Also ich frage ja immer aus Planungssicht. Bisher wissen wir das Positionieren des Außengeräts, wenn es eine Wärmepumpe mit Außeneinheit ist, ist immer so eine Sache, die man nicht so prominent direkt an der Haustür haben möchte oder will es irgendwo in den Außenanlagen verstecken. Wir müssen da, glaube ich, auch ein bisschen zusätzlich beachten, was Lichtschächte und Fenster neben den Außengeräten angeht. Wenn du uns da vielleicht mal so ein paar Stichpunkte geben kannst, die auch für Bauherren interessant sind, die mit Außeneinheit eine Wärmepumpe im Haus haben wollen, wo wir da mit dem Außengerät in den Außenanlagen hin können oder müssen im Zweifelsfall.
Absolut, genau. Das ist ja auch heute schon im Prinzip der Fall, weil wir ja mittlerweile sehr viele oder fast ausschließlich Monoblock-Luftwasserwärmepumpen mit R290 im Markt haben. Da sind ja auch viele Marktteilnehmer mittlerweile nachgezogen, ist also ein Standard. Und das bedeutet dann auch immer, wenn ich dann eine Außeneinheit habe, die ist dann ja in der Monoblock-Bauweise hermetisch, das heißt, der komplette Kältekreis ist in der Außeneinheit, also das heißt auch alles Kältemittel ist in der Außeneinheit und ich gehe dann ja mit Heizungswasser Vor- und Rücklauf ins Gebäude rein. So, das heißt, das ganze Sicherheitsthema spielt sich an der Außeneinheit ab und momentan ist es so, dass dann die Hersteller Sicherheitsbereiche vorgeben rund um diese Außeneinheit, wo zum Beispiel ja kein Lichtschacht zum Keller sein darf, weil ich nicht möchte, dass wenn tatsächlich mal R290 aus dem Gerät entfleuchen sollte, dass es dann zum Beispiel in den Keller einfließt und dort ein brennbares Gemisch bilden könnte, theoretisch. Und ich darf keine Zündquellen in einem bestimmten Bereich haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel permanent neben meiner Wärmepumpe draußen eine Kerze stehen hätte, die flackert, wäre jetzt aus Sicherheitsaspekten nicht so optimal. Das ist das, was man heute beachtet. Aber es ist natürlich auch allen Herstellern bewusst, dass das ein Knackpunkt ist einfach, ne? Weil wir wollen die Außeneinheit ja so frei wie möglich positionieren. Deswegen, das ist schon ein Thema, woran optimiert wird in den nächsten Jahren, dass wir die Sicherheitstechnik so verbessern, dass wir auf diese Bereiche eher verzichten können. Und die Alternative, die ich habe, vielleicht letzter Punkt, wenn ich keine Außeneinheit stellen möchte, kann ich natürlich auf eine Erdwärmepumpe gehen. Gerade im Neubau habe ich ja zum Beispiel eher mal die Möglichkeit, auch eine Bohrung durchzuführen, als wenn ich das später in der Sanierung nachholen muss. Und dann kann ich darauf verzichten.
Das hattest du eben im Vorgespräch gesagt, ne? Dass es halt mittlerweile die von Weinert auch die Erdwärmepumpe dann halt mit dem neuen Kältemittel schon gibt, ne?
Genau, da kann ich jetzt ein bisschen, da darf ich ein bisschen vorgreifen, genau.
Okay, dann haben wir vorgegriffen.
Da ist natürlich klar, dass wir haben auch vor 2 Jahren schon gesagt, dass wir ab diesem Jahr nur noch Wärmepumpen in den Markt bringen, die mit natürlichem Kältemittel betrieben werden. Und das heißt natürlich auch, dass das jetzt kurz- bis mittelfristig auch für die Erdwärmepumpen der Fall sein wird. Ja, also okay. Da werden wir im Laufe des Jahres dann ein bisschen mehr zu hören noch.
Exklusiv hier im Podcast.
Ganz genau.
Ja, sehr schön. Okay. Ja, was hat sich an der Effizienz der Geräte eigentlich dadurch was verändert? Oder hat das keinen Einfluss darauf? Ich glaube, prinzipiell ist ja immer, wenn anderes Kältemittel verwendet wird oder in der Vergangenheit wurde ja teilweise auch Effizienzgewinne durch veränderte Kältemittel dann halt durchaus gemacht. Wie ist das bei den natürlichen Kältemitteln? Sind die eher von Vorteil dann halt für die Effizienz von Wärmepumpen oder eher von Nachteil?
Also was wir gerade bei dem R290 sehen, ist, dass es total vorteilhaft ist, was die erreichbaren Temperaturen angeht. Okay. Also als wir 2020 die Aerotherm Plus in den Markt gebracht haben, das war schon ein gewisser Gamechanger, gerade für die Sanierung. Also wenn ich ein älteres Haus habe mit Radiatorsystem zum Beispiel, wo ich einfach von Haus aus höhere Vorlauftemperaturen brauche, war das früher mit Wärmepumpen immer eine No-Go, weil einfach gerade die hohen Temperaturen erstmal sehr ineffizient sind und teilweise auch gar nicht zu erreichen sind. Und mit den R290 Wärmepumpen erreicht man erstmal deutlich höhere Temperaturen, so bis 75 Grad, je nach Außentemperatur auch, und auch höhere Temperaturen in einem guten Effizienzbereich, sodass einfach der Einsatzbereich für die Luft-Wasser-Wärmepumpen damit nochmal deutlich gewachsen ist. Ja. Und wir sind damit auch effizienter unterwegs als mit vielen anderen Kältemitteln.
Wirkt sich das im Neubau jetzt speziell, wo wir ja eigentlich nur niedrige Vorlauftemperaturen brauchen, ganz einfach aufgrund der Fußbodenheizung, wo man ja mit niedrigen Temperaturen reingeht, wirkt sich das denn positiv darauf aus, dass der Heizstab zum Beispiel weniger gebraucht wird, also dass man mit der Wärmepumpe das Warmwasser halt dann höher bringen kann, oder ist das, hat das keinen Einfluss?
Ja, genau, gerade für den Warmwasserbetrieb ist das natürlich super, weil ich auch bei sehr niedrigen Temperaturen immer noch im reinen Wärmepumpenbetrieb das Warmwasser erzeugen kann, was ich brauche. Mhm. Also wir empfehlen ja sowieso nicht jetzt im Einfamilienhaus den Warmwasserkessel auf 60 Grad oder so unbedingt zu erhitzen, sondern eher im Bereich von 50 bis maximal 55 Grad, je nach Komfortbedarf auch. Und das ist mit den R290 Wärmepumpen eigentlich immer bis in Temperaturbereiche von minus 10 Grad ohne den Heizstab gut möglich und auch noch darunter.
Okay. Das ist eigentlich dann wirklich von Vorteil, weil das war ja vor allen Dingen für andere Kältemittel dann schon ein Problem, halt in solche Temperaturbereiche zu kommen. Ne? Das,
ja.
Ich habe eben noch eine Sache vergessen, und zwar dadurch, dass ich habe, glaube ich, im Vorgespräch auch gesagt, wahrscheinlich werden ja außen, also so das, was halt in Zukunft der Standard sein wird, außen aufgestellter Monoblock. Ja, also Monoblock, dann dementsprechend Kältemittelkreislauf draußen mit Heizungswasser rein. Das hat doch, glaube ich, auch für die Aufstellung der Geräte, was die Entfernung quasi zum Hauswirtschaftsraum, also da, wo quasi dann halt man mit dem Heizungswasser ins Haus reingeht, dann halt auch Konsequenzen, weil man kann, glaube ich, nicht so weit, wie halt man mit Kältemittel dann das zum Beispiel schaffen konnte, ne?
Das ist so, aber es ist auch relativ, muss man sagen. Ne?
Okay.
Mit einer Split-Wärmepumpe, da kann ich halt Entfernungen bis zu 50 Meter realisieren, wenn ich möchte. Spielt im Einfamilienhaus selten eine Rolle.
So groß muss das Grundstück erstmal sein. Ne?
Aber das sind zum Beispiel Themen. Ein Beispiel: In Spanien werden zum Beispiel gerne in Mehrfamilienhäusern die Außeneinheiten der Wärmepumpen aufs Dach gestellt und dann wirklich jede Wohnung einzeln mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Und das heißt, ich muss quasi durch den ganzen Schacht hoch auf das Dach mit der Kältemittelleitung. Ne? Da kommen dann so längere Entfernungen, die tragen dann, spielen dann eine Rolle. Wenn ich jetzt mit Monoblock-Wärmepumpen unterwegs bin, dann muss ich halt immer schauen, wenn ich längere Leitungsentfernung draußen habe, dass ich halt eine saubere Dämmung habe. Da wird ja viel mit Nahwärmerohren gearbeitet. Aber auch da sind außerhalb des Hauses 10, 15 Meter absolut in Ordnung und kein Problem. Und ich glaube, das ist so im Einfamilienhausbereich eigentlich was, womit ich fast alle Anwendungsfälle erschlagen könnte, würde ich sagen.
Ja, wenn es gerade ausgeht schon, ne? Wenn du halt mal um eine Ecke rum musst und so weiter, oder die Leute das halt vom Hauseingang bis in den Garten hinten irgendwo gestellt haben wollen, dann muss man denen halt schon klar sagen, dass das halt schwierig wird. Ne? Mhm. Das ist so. Aber dann gibt es ja die Alternative, was innen aufgestellt ist, zu machen. Es ist ja häufig so, dass ganz einfach das Gerät halt nicht gesehen werden will, aber da ist auch Geschmack, gibt es halt kein Urteil drüber am Ende des Tages, ist so, ne? Und ich sage immer, man kann es halt eigentlich auch gut verstecken, und es wird halt Standard werden, ganz einfach, dass die Geräte halt zu sehen sind. Ne?
Das ist so. Und ich meine, ich glaube, alle Hersteller arbeiten auch daran, dass die Optik auch immer ansprechender wird.
Ist sie ja schon geworden, das muss man schon sagen. Also bei euch vor allen Dingen, aber auch bei anderen, dass die Geräte nicht mehr wirklich so klimakistemäßig halt aussehen. Das muss man immer sagen, ganz einfach, weil natürlich halt der Klimamarkt auch ein viel, viel größerer, glaube ich, dann insgesamt weltweit ist dann halt als der Wärmepumpenmarkt. Und viele Hersteller, die halt aus dem Klimamarkt kommen und sich auf dem Wärmepumpenmarkt in Deutschland dann betätigen, haben halt dann die Bodies, also das Design und so weiter von der vom Klimagerät einfach dann im Wärmepumpenmarkt drin. Ne? Das sieht dann einfach anders aus.
Das
man muss
auch
wirklich verstecken.
Totales Massengeschäft und ja, auch sehr, 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 sehr preissensibel und preisgetrieben, muss man einfach sagen. Ne? Und da ist das Wärmepumpen, eine Wärmepumpe, da ist ein anderer Anspruch dran, was Langlebigkeit bedeutet und was Optik auch bedeutet. Das ist einfach so.
Ja, Miriam, du hast am Anfang gesagt, du nimmst alle Informationen auf, glaube ich. Haben wir was vergessen?
Wir haben tatsächlich nichts vergessen. Ich bin auch deutlich schlauer, als ich es davor war. Ich werde meine Wärmepumpe zu Hause jetzt mit anderen Augen sehen, weil ich jetzt nicht nur sehe, wie sie aussieht und ich weiß jetzt, wie sie funktioniert. Und das ist vielleicht ganz, ganz praktisch.
Genau. Ja. Ja, Alex, vielen Dank. Das war super. Ja,
ja herzlichen
ich glaube,
Dank.
Viele Informationen für unsere Hörer und unsere Kunden. Und wir sehen uns bestimmt nochmal wieder auf dem nächsten Podcast oder so zu dann dem Thema
Lüftungsthemen oder zu anderen Themen.
Oder Lüftungssystemen, genau. Ja.
Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, bei euch vorbeizuschauen. Ich glaube, es tut sich wahnsinnig viel in diesem Markt, deswegen komme ich bestimmt nochmal vorbei.
Perfekt.
Und wünsche euch weiter viel Erfolg mit eurem Podcast.
Dankeschön.
Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns sehen oder hören wollt, dann abonniert den Podcast Genau mein Haus und folgt uns auch gerne bei Instagram unter Favorit Massivhaus. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin.
Träume nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände. Egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus. Mit einem Klick. www.favorit-haus.de Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.